Ängste, deinen Zweifel, deine Bedrückung leg sie hin am Kreuz Jesu Christi. Halleluja. Danke, Jesus. Mein Thema heute ist, wann und wie wirkt Gott? Wie arbeitet der liebe Gott? Wie offenbart er sich? Wie spricht er zu einem? Wie begegnet er einem Menschen? Darüber wollen wir uns Gedanken machen, aber zuerst einmal lade ich dich ganz herzlich ein zu der nächsten Veranstaltung morgen früh. Ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, morgen früh um 10 Uhr hier. Gott wirkt weiter. Gott ist nicht am Ende. Gott ist nicht pleite. Gott ist nicht bankrott. Gott ist nicht ruiniert. Gott ist ein Gott, der genug an Mitteln, Möglichkeiten hat. Gott ist ein Gott, der Vielfalt ist. Er ist ein Gott, der sich Menschen begegnet und Menschen ja, erneuert von Tag zu Tag. Die Sonne, die gibt so viel Energie, dass du das gar nicht verkraften kannst, dein Leben lang. So wie und wann wirkt Gott? Das ist mein Thema heute. Ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein. Mittwoch sind wir um 16 Uhr hier. Gehe im Glauben, nicht im Schauen, nicht im Gefühl, nicht in deinen Eindrücken, nicht in deinen Empfindungen, sondern gehe im Glauben. Dann am Freitag wird das Thema sein, der Glaube gewinnt immer. Und ich habe eines festgestellt in meinem Leben, seitdem ich Gott diene, der Glaube ist immer auf der Seite des Siegers. Du profitierst immer. Wenn du glaubst, nach deinem Glauben wird es geschehen. Halleluja. Preis dem Herrn. Und dann am Samstag wird das Thema sein, Gott sagt ja zu dir. Eine Botschaft, dass Gott uns nicht ablehnt, dass Gott uns nicht verwirft, dass Gott uns nicht verdammt, dass Gott uns nicht verflucht, sondern Gott ist auf unserer Seite. Halleluja. Preis dem Herrn. Gott wirkt. Wie wirkt Gott? Wie geschieht sein Wille? Und ich möchte die Gangart Gottes, wie ich sie beobachtet habe in meinem Leben, einfach weitergeben. Achte auf das, was Gott tut, was hier passiert, was im Einzelnen passiert, im Detail passiert. Gott ist auf unserer Seite. Halleluja. Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Was passiert, was nicht passiert? Achte darauf, achte auf die Kleinigkeiten. Achte auf das, warum was passiert. Dinge sind da und wir sollen auf die Signale achten. Das sind Zeichen, so wie Markierungen. Wenn du im Hochgebirge bist, dann siehst du diese Kerben oder die Nummern im Berg irgendwo am Baum und musst dich orientieren. Du darfst nicht vorbeigehen. Wenn du einmal verpasst hast, hast du den ganzen Anschluss verpasst und bist irgendwo in der Irre. Achte auf die Führung Gottes in deinem persönlichen Leben, auf die Fügungen Gottes. So, in Psalm 91 heißt es, und er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich begleiten, dass sie bei dir sich lagern. Weißt du, achte auf die, wo sind die Engel oder wo ist der Teufel? Zwei Dinge geschehen in unserem Leben immer wieder parallel, entweder Gott oder der Teufel. Achte, wo sind die Engel, wo ist der liebe Gott? Alles, was wahr ist, das, was echt ist, was von Gott kommt, was bleibend ist, das kommt immer von ihm, das ist wahr und lebendig. Und alles, was nicht von Gott ist, was Gott nicht gepflanzt hat, was die Menschen so gepflanzt haben, die künstliche Blumen, Plastikblumen, was auch immer ist, das ist nicht echt. Das blüht das ganze Jahr über. Dein Leben lang kannst du die haben, aber die sind nicht echt. Gott will was Echtes in deinem Leben geben und schenken. Das, was Gott nicht baut, das besteht nicht. Das, was Gott nicht gibt, ist vergänglich, ist nichtig, ist, ja, ist null und nichts. Und Gott ist ein Gott, der einfach Gutes tun will, mehr denn je zuvor. Alles, was die Menschen so gezüchtigt haben, ich denke nur Maulesel, das vermehrt sich nicht weiter. Maulesel bleibt Maulesel und kann sich nicht multiplizieren. Aber Pferd und Gaul und all das multipliziert sich auf einen Maulesel, aber nicht. Deshalb, alles, was die Menschen gezüchtet haben, vergiss es. Gott ist der, der es wirkt. Gott gibt das Wollen, Gott gibt das Vollbringen, Gott ist der, der anfängt und so weiter. Und alles, was nicht vom Herrn kommt, ist nur Fechten in der Luft. Einfach null und nichtig. Das Bleibende, wir müssen immer wieder darüber uns Gedanken machen, das Bleibende kommt immer von Gott. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Das Bleibende, alles, was nicht im Einklang mit Gott ist, und achte auf das Leben, achte auf die Einzelheiten in deinem Leben. Alles, was nicht von Gott gewirkt ist, das ist nicht bleiben. Das vergeht, das verfliegt, das löst sich auf, geht in Luft auf. Es ist nicht bleibend. Gott will was Bleibendes uns schenken. Gott ist der Auftraggeber. Und etwas, was mich immer wieder bewegt, was so groß in meinem persönlichen Leben ist, alles muss erbeten sein. Wir müssen immer von ihm erbitten, Herr schenke es, Herr gebe es und so weiter. Wir müssen natürlich machen und wir sind die Ausführenden. Aber alles andere, was eigenmächtig ist, ist nicht bleibend. Alles, was eigenmächtig ist nicht bleibend. Das, was wir auf eigene Faust vollbringen und sagen, ich mache das, ich schaffe das, ich tue das, ich und so weiter. Nein, es muss erbeten werden. Alles muss erbeten werden. Erbeten, wie funktioniert das? Ich muss Gott übergeben, ich muss Gott fragen, ich muss Gott anheimstellen, ich muss Gott überlassen und so weiter. Und wenn ich Gott überlasse, er gibt mir das immer zurück. Er gibt mir die Sachen immer zurück. Also ich muss die Sache nicht machen, das macht er, der lebendige Gott. Was nicht durch die Hände Jesu, durch die Hände Gottes, durch die Hände des Heiligen Geistes gegangen ist, das ist ungesegnet. Und deshalb, der Junge, der die fünf Brote und die zwei Fische brachte, er brachte es dem Heiland und der Heiland vermehrte es und der Heiland multiplizierte und der Heiland gab es weiter und der Heiland speiste tausend damit. Auch das, was wir tun, wenn es nicht durch die Hände Jesu geht, wenn Gott das nicht vermehrt und multipliziert, das geht unter. Das geht unter, das geht verloren, ist nutzlos, ist unbrauchbar, ist ungesegnet und es schmeckt auch nicht. Also es muss durch die Hände Jesu gehen. Er brach das Brot und er gab es den Jüngern. Er brach das Brot und er gab es den Jüngern einfach weiter. Weißt du, wenn es nicht von Gott kommt, ist es störend, ist es blockierend, sogar belastend. Es ist sogar schädigend, es ist hinderlich, wenn es nicht von Gott kommt. Weißt du, es kann noch so schön und noch so angenehm sein, aber es stresst einen, es quält einen, es ist lästig, es geht auf die Nerven, es ärgert einen. Muss das immer so sein? Gott will uns segnen, wenn es vom Herrn kommt, es ist gut, es läuft einfach, es läuft einfach, es läuft einfach. So, Gott will in allen Dingen, was wir tun, gebeten werden. Gott hat mir einmal irgendwo gesagt, weißt du, ich soll nicht immer beten, wenn ich losfahre und im Chaos bin und im Stau stecke oder dann in der Sackgasse bin. Und nein, ich sollte beten, bevor ich wegfahre. Herr, leite mich, dass ich nicht in eine Sackgasse lande, dass ich nicht verloren gehe. Hilf mir. Wir sollen immer Gott voraus beten, eben um Genehmigung bitten, um Erlaubnis, was es auch immer ist, dass sein Wille geschieht in allen Einzelheiten. Wenn Gott etwas erlaubt, das läuft, das fließt, das funktioniert, das geht. Wenn Gott grünes Licht gibt und wenn er das grüne Licht uns nicht gibt, dann klappt es nicht. Dann sind Hindernisse da, dann arbeitet die Sache nicht, dann funktioniert es. Wenn der Herr uns grünes Licht gibt, dann geht es automatisch, dann funktioniert das. Selbstständig, eigenständig, das macht uns an Freude. Wenn Gott grünes Licht gibt, dann ist es ein Segen, das ist ein Gewinn für uns. Wir sagen Halleluja, dann preist dem Herrn, können wir danken. Aber wenn du über eine Sache nicht danken kannst, nicht glücklich sein kannst, nicht fröhlich sein kannst, das war nicht vom Herrn. Weißt du, wir müssen etwas davon haben. Was durch die Hände Jesu geht, ist gesegnet. Halleluja, preist Gott. Dann arbeitet die unsichtbare Welt für sich, dann lagern sich die Engel um einen, dann werden wir belagert, da werden wir von Gott umgeben, von guten Mächten, von guten Geistern, dann sind wir gewillt, dann müssen wir nicht lang betteln, mach das, mach das, mach das, mach das, dann drängen sich die Leute, wir müssen dann stoppen, hör auf, jetzt kommt einer nach dem anderen. So, wenn Gott eine Sache bewegt, wenn Gott etwas ins Rollen bringt, wenn Gott etwas auslöst, dann passieren die Dinge von selbst. Und es geschah von selbst. Kennen die Arbeitsweise Gottes, wie es funktioniert, seine Art und Weise, seine Prinzipien. Gott will in allem gebeten werden. Du musst nur bitten und er wird es geben. Du musst nur klopfen und er tut es auf. Du musst nur suchen und er hilft, dass du es findest. Da kommen die Engel von selbst, die Engel drängen sich sogar. Sie wollen helfen, sie wollen beistehen, sie wollen den Auftrag Gottes erfüllen. Sind gute Geister, sind gute Gedanken, sind gute Inspirationen. Denn sie unterstehen Gott. Die guten Engel unterstehen Gott und die schlechten Engel unterstehen dem Teufel. Und der will uns einfach nur frustrieren und entmutigen und niederdrücken. Gott will gebeten werden. Wie arbeitet Gott? Gott will gebeten werden. Wenn wir mit Gott übereinstimmen, in Matthäus 18, Vers 19, wo zwei oder drei eins werden auf Erden, was sie bitten, das wird auch im Himmel geschehen. Das wird auch auf der Erde geschehen. Das wird auch sogar unter der Erde geschehen, in der unsichtbaren Welt, im Totenreich, wo auch immer. Wenn Gott wirkt, wenn wir eins sind mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, passieren gewaltige, unaussprechliche Dinge. Also lass uns offen sein, lass uns offen sein für Gott, wo zwei oder drei eins werden. Eins werden hier auf Erden. Gott wirkt erst in der Einheit. Solange du nicht in der Einheit bist, solange du nicht in der Harmonie bist, solange du mit dir selbst nicht in der Harmonie bist, solange du mit den anderen Geschwistern nicht in Harmonie bist, solange du mit der Nachbarschaft, deinem Freundeskreis und so weiter nicht in Harmonie bist, wirkt Gott nicht. Wir müssen in Harmonie kommen. Einheit und Harmonie ist die Voraussetzung und die Bedingung für den Segen Gottes. Der Segen Gottes fließt, wo Harmonie ist, wo Liebe ist, wo Brüderlichkeit ist oder geschwisterliche Liebe da ist, da fließt der Segen Gottes. Halleluja. Gott segnet. Meine Frage heute, die mich bewegt, ist, wie wirkt Gott? Gott segne uns, wenn wir ruhig geblieben sind, wenn wir nüchtern geblieben sind, wenn wir sachlich geblieben sind, wenn wir einfach ja, sagen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen, dann wirkt Gott, wenn wir mit ihm übereinstimmen. Gott segnet, wenn wir keine verkrachten Typen sind. Gott segnet, wenn wir ruhig sind, wenn wir stille sind, wenn wir uns nicht aufregen, wenn unser Puls nicht steigt, oh, und wenn wir nicht schreien und brüllen, sondern ganz still sind, dann wirkt Gott. So viele Menschen sind aufgeregt und die denken, dass Gott in der Aufregung wirkt. Nein, Stress ist vom Teufel. Stress ist vom Teufel. Gott ist mit uns und deshalb wir können in Frieden arbeiten, in Frieden wirken. Einfach gelassen sein. Das hat Gott gegeben, das hat Gott gewollt, das hat Gott zugelassen. Das nehmen wir aus der Hand Gottes einfach ganz gelassen. Wenn du von Gott etwas haben willst, dann stimm mit ihm überein, stimm mit dir selbst überein und stimm mit jemand anders überein. Hier ist ein Geheimnis, was ich dir verrate. Stimm mit jemand in deiner Nachbarschaft, deinem Freundeskreis, mit deiner Familie einfach überein. Mit deiner Frau, mit deinem Mann, stimm es überein. Das will Gott. Das will Gott. Wenn du Übereinstimmung hast mit deinem Partner, mit deinem Nachbar, mit deinen Mitmenschen, mit deinem Mitbruder, Mitschwester, Mitweggenossen, denn wo zwei eins werden, heißt das auf dem Weg. Die werden gesegnet. Eins werden. Ob du mit jemandem einverstanden bist oder nicht, das stellt sich raus, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Das funktioniert nicht, wenn du mit irgendjemandem nicht einverstanden bist. So, wenn dir einer nicht vertraut, wenn dir einer nichts zumutet, wenn dir einer nicht glaubt, es wird nicht funktionieren. Du brauchst irgendjemand, der an dich glaubt, an dir zumutet, dir vertraut und sagt, das schaffst du, das schaffst du, das schaffst du. Ich erlebe das mit meiner Frau. Ich muss immer wieder sagen, sag nicht, ich kann nicht, sondern sag, ich kann. Wir schaffen zusammen, Jesus und ich und du, wir drei zusammen, wir sind stark genug. Wir sind stark genug. Wir brauchen da nicht alle, die ganze Welt, sondern nimm den Menschen, die in deiner Umgebung sind, ob Gläubige und Ungläubige. Gott kümmert sich nicht um Gläubige und Ungläubige. Gott liebt alle Menschen. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Auch den Ungläubigen da draußen. Da drüben ist ein Gefängnis. Gott will auch, dass den Gefangenen geholfen wird, die draußen sind. Verstehst du? Gott liebt die Gefangenen. Den Gefangenen sollen wir Freiheit verkündigen. Wir sollen den Armen vom Reich Gottes verkündigen. So, wie funktioniert Gott? Die Leute in Babel, 1. Mose 11, Vers 6, die bauten einen Turm und sie sagten, wir wollen einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, damit unser Name erhalten bleibt. Und Gott sagt hier in 1. Mose 11, Vers 6, was sie sich vornehmen, das wird in Erfüllung gehen. Das, was du dir vornimmst, was du mit deinen Freunden vornimmst, mit deiner Familie vornimmst, mit deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern vornimmst, das wird in Erfüllung gehen. Was wir uns in der Gemeinde vornehmen, das wird in Erfüllung gehen. Hier, und Gott sagt selbst, was die sich vornehmen, das werden sie auch erreichen, ob sie glauben oder nicht glauben an Gott, ob sie Gott lieben oder nicht Gott lieben, was sie sich vornehmen. Deshalb ist es wirklich wichtig zu achten, was die Leute sich vornehmen. Stehen sie zusammen, glauben sie zusammen. Europa kann nicht eins werden, weil die Franzosen wollen was anderes, als die Italiener wollen, als die Polen wollen, als die Engländer wollen. Brexit und Grexit und wie die Dinge alle heißen da, verstehst? So, solange das Reich uneins ist, das hat keinen Bestand. Aber wenn die eins werden, wenn die sich was vornehmen und ausführen wollen und was planen, die werden es schaffen. Das hat Gott gesagt, diesen Babyloniern, die den Turm zum Himmel bauen wollten. Deshalb verwirrte Gott ihre Sprachen. Wenn die Christen sich was vornehmen, wenn die Gläubigen sich was vornehmen, die große Tragödie bei Christen ist, dass sie uneins sind. Dass jeder, der eine zieht in die Richtung, der andere zieht in jene Richtung, der eine glaubt an das, der andere will das und so weiter, aber die sind nie eins. Die Leute waren damals keine Christen in Babylon, keine Hebräer. Die Leute liebten nicht Gott, sondern sie lieben falschen Göttern und so weiter. Aber was sie sich vornehmen, das werden sie ausführen. Das werden sie schaffen. Das wird ihnen funktionieren. Und deshalb verwirrte Gott ihre Sprache. Wie funktioniert Gott? Wie wirkt Gott? durch die Sprache, ihr Lieben. Gott wirkt durch die Sprache. Du sagst es, ich kann nicht, dann kannst du nicht. Brauchst gar nicht mehr bemühen. Brauchst nicht zum Doktor gehen, du wirst nicht gesund werden. Das wirst, wenn du sagst, es hilft mir nicht, das funktioniert nicht, ich schaffe es nicht, es wird nicht funktionieren. Es funktioniert nur, lies 1. Mose 11, Vers 6, das, was sie sich vornehmen, hat Gott zu diesen gottlosen Leuten gesagt, das werden sie ausführen. Wir müssen also runterkommen, Vater, Sohn und Heiliger Geist und die Engel, und wir müssen ihre Sprache verwirren, dass sie nicht mehr richtig sprechen, dass sie jeder nur ihr Kauderwelsch da runterleiert und so weiter. Ihre Sprache wurde verwirrt, sie konnten miteinander nicht mehr kommunizieren, haben einander nicht mehr verstanden und sie sind einander nicht mehr eins geworden. Und das war das große Problem. Wenn wir nicht mehr mit uns selbst eins, nicht mehr mit unseren Mitmenschen eins werden, weil wir keine Übereinkunft haben, dann kann der Heilige Geist, der lebendige Gott, nicht wirken. Kann Gott nicht wirken. Und wie viel mehr, wenn wir den Heiligen Geist haben und die neuen Zungen sprechen. Weißt du, die neuen Zungen, die neuen Sprache ist nicht nur bla 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 bla. Nein, das ist etwas, dass wir im Geist reden, dass wir Dinge ins Dasein rufen, dass wir so sprechen, wie Gott am Anfang gesprochen hat. Es werde Licht. Und das plötzlich wird Licht geschaffen. Was hat Gott mit den Babylonern gemacht? 1. Mose 11, Vers 7. Die ihre Sprachen verwirrt. Sie haben nicht mehr mit sich selbst übereinstimmt, sie haben selbst nicht mehr verstanden, sie haben nur noch im Kreis rumgeredet, nur über sich geredet, aber nicht mehr ihr Ziel verfolgt. Wenn Menschen sich nicht mehr verstehen, passiert auch nichts mehr. Wenn Menschen Gott nicht mehr verstehen, passiert nichts mehr. Wenn Menschen das Wort Gottes nicht mehr verstehen, passiert nichts mehr. Aber so wichtig ist die Kommunikation, ganz wichtig, dass wir in der Wahrheit reden, und zwar Wahrheit ist, dass wir in Übereinstimmung mit Seele, Geist und Leib reden, in der Übereinstimmung mit Vater, Sohn und dem Heiligen Geist reden, in der Wahrheit reden. Satan arbeitet immer durch Missverständnisse. Wenn du aufpasst, der ist das, derjenige, der hier die Sprachen verwirrt. Satan versucht uns immer wieder durcheinander zu bringen. Der Antichrist versucht wieder die Welt zu ordnen, und sie werden einerlei Sprache reden. Einerlei Sprache reden. Nicht Englisch und was weiß ich, irgendwelche andere Computersprache. Nein, sie werden einerlei Sprache reden. Und er denkt, wenn die einerlei Sprache sprechen, sie geben sich ein Mahlzeichen dann, was auch immer ist, dann schaffen wir das. Nein, Gott muss das in uns wirken, das wollen und das vollbringen. Es geschieht Gewaltiges, wenn wir mit Gott übereinstimmen. Wenn wir in Einklang mit Gott sind, Harmonie mit Gott haben. Und bevor Gott etwas wirkt, Gott versucht, die Seiten unseres Lebens zu stimmen. Bevor Gott etwas wirkt, versucht er, auf seine Linie uns zu bringen, dass wir mit ihm einverstanden sind, dass wir seinen Weg gehen. Und er testet uns, wie weit sind wir, wie weit gehen wir. Sind wir bereit, wirklich auf Gott vollkommen einzugehen? Sind wir bereit, seinen Willen zu tun? Zuerst einmal, seine Wege sind nicht unsere Wege, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Pläne sind nicht unsere Pläne. Gott prüft, bist du einverstanden? Bist du einverstanden mit Gott? Und unser Prüfstein sind nicht die Gläubigen, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde. Unser Prüfstein sind die Gottlosen. Erschreckt bitte nicht. Die Gottlosen sind unsere Testpersonen. Die Gottlosen. Gott testet uns, wie verhalten wir uns den Gottlosen gegenüber? Wie reagieren wir auf sie? Ob wir neidisch sind, eifersüchtig sind, ob wir ja, stolz sind, eingebildet sind, wir sind besser, da Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder daneben. Stolz und Einbildung, Neid und Eifersucht ist das Problem, warum Gott in unserem Leben so vieles nicht tun kann, was er tun möchte. Gott gibt uns einen Geist der Liebe, der Eintracht, der das Verständnis ist, dass wir auch den Sünder verstehen. Warum ist der Sünder ein Sünder? Warum ist der Gottlose ein Gottlose? Und so viele Menschen sind gottlos, weil sie von Christen enttäuscht sind. Die haben die Christen gesehen, wie arrogant, eingebildet, wie fromm, wie supergeistig sind und wie sie über allem stehen. Und was darauf ankommt, diese Nieten und Versager. Schau die Christen an. Die sind gar nicht so stark und so wuchtig und so wortgewaltig. Ich werde nie vergessen, ich komme nach Heilbronn als Pastor, übernehme die Gemeinde, sitzt da drüben ein Bruder und er betet. Ich denke, lieber Gott, der spricht wie der Herrgott. der betet so geschwollen, so wuchtig. Und als ich dann den ein bisschen näher kennenlernte, habe ich eines gemerkt, der ist im Dritten Reich sogar kastriert worden. Verstehst du? Der war nicht einmal ein richtiger Mann mehr. Da war nichts, null und nichtig. Verstehst du? Der war ein Versager in seiner Familie, der war ein Versager überall auf der ganzen Linie. Aber real, lieber Gott, ich habe gedacht, da falle ich um, da bin ich gar nicht so weit wie der. Gott gibt uns ein verständiges Herz für all die Menschen und wir müssen ganz normal sein, wir müssen uns nicht verstellen, wenn wir Gott begegnen wollen. Wir dürfen ganz nüchtern sein, dem lieben Gott gegenüber. Gott prüft unsere Motive, er prüft unser Leben, er prüft unsere Vision, er prüft, wie unser Leben aussieht, was wir wirklich sind, ob wir wahrhaftig sind. Und in meiner Bibel heißt es, wir sollen Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wahrheit ist etwas Wuchtiges, das kannst du nicht machen, es muss stimmen. Das, was du sagst, das musst du sein. Das, was du kannst, musst du können. Das, was du besitzt, musst du besitzen. Das, was du vorgibst, das muss in deinem Leben enthalten sein. Gott gibt dir nichts. Und Gott gibt uns wirklich nichts, was uns schädigen könnte, was uns bloßstellen könnte, was uns rückwärts oder zum Abfall bringen könnte. Wie wirkt Gott? Das ist mein Thema. Wie arbeitet Gott? Wann arbeitet er? Erst wenn wir demütig und zerbrochen sind, wenn wir null geworden sind, dieses Countdown in unser Leben eingetreten ist, Herr, du musst alles sein, ich bin gar nichts, du musst wirken. Gott gibt etwas uns erst, wenn wir begreifen, das nützt uns. Und Herr, sogar selbst Gift würde uns nützen, verstehst du? Und Medikamente, wenn ich Medikamente manchmal so lese, dass eigentlich, wenn ich genau nehme, ist pures Gift. Und genau das ist, was mir hilft. Gift soll mir helfen. Und oft ist so, was du vom lieben Gott serviert bekommst, ist ein Gift. Ja, das ist die Gabe. Englisch, Gift, Gabe. Verstehst du? Du denkst, das ist ja gar nichts. Verstehst du? Das soll mir helfen, das soll mich weiterbringen, das soll mich fördern. Wie wirkt Gott? Wie wirkt Gott? Warum wirkt er? Wieso wirkt er? Und Gott wirkt, damit wir einfach wieder auf die Beine kommen, damit wir wieder vorwärts gehen, damit wir wieder gewisse Tritte tun, damit wir Sieg haben in unserem Leben. Gott wirkt aber ganz anders, als wir denken. Unsere Misserfolge sind seine Erfolge. Unsere Niederlagen sind seine Höhepunkte in unserem Leben. Was sind meine, was sind deine Motive? Warum soll Gott etwas tun? Warum soll er etwas bewirken? Ich möchte hier etwas predigen und deshalb, ich freue mich über diese Gemeinde. Die Gemeinde gefällt mir. Das ist so meine Spielstätte. Hier darf ich Gottes Wort verkündigen, predigen, diese Dinge ins Internet setzen, was mich bewegt. Und die Leute hören, die Leute werden es hören und die Leute werden dankbar sein für die Worte, die sie hier hören. Denn ich möchte auch unbequeme Wahrheiten verkündigen. Die Wahrheit ist nicht nur immer bequem. Wenn mir jemand die Wahrheit sagt, du, das schmeckt mir gar nicht, das ist bitter. Ich werde nie vergessen, da kommt dieser Bruder, der das Kreuz mir geschenkt hat. Das verfolgt mein Leben lang schon, das Kreuz. Da von Stuttgart, als ich die Gemeinde, seine kleine Gemeinde übernommen habe, seine Stubenversammlung eigentlich, was er, der Bruder gehabt hat, dieser Bruder hat Gott, den Bruder hat Gott wirklich gebraucht und ich möchte diesen Bruder wirklich preisen. Weißt du, im Hitlerreich hatte im Untergrund überall Gemeinden gegründet, meistens in den Bäckereien und Getränkehandlungen und so weiter. Dort hat er Gemeinden gegründet, fast 80 Gemeinden hat er in seinem Leben gegründet. Ich habe einmal so seinen Geburtstag gefeiert, so glaube ich 70 oder 80, ich glaube 80 war, und dann stand fast die halbe Gemeinde auf, die durch seinen Dienst zum Glauben gekommen sind. Und eines ist mir groß geworden und wichtig geworden, weißt du, wo der dann gesagt hat, ich möchte nur Gott groß machen. Mir ging es nur um das Reich Gottes, mir ging es nur um die Ewigkeit und so weiter. Er war sogar mit prominenten Leuten zusammen, mit Gerstenmaier, also hier Politiker in damals, frühere Politiker, die kennt ihr sowieso wahrscheinlich gar nicht mehr, so anfangs in der BRD, also Bundesrepublik. Und Gott fragt, was sind deine Motive? Das Kreuz, den Gekreuzigten, den Auferstandenen. Und der Bruder hat mir den Auftrag gegeben, ich soll nichts anderes predigen als das Kreuz. Als das Kreuz. Und ich möchte diese unbequeme Wahrheit einfach weiter sagen. Das Kreuz ist die Wahrheit, die uns frei macht. Das Kreuz ist, was uns erlöst. Das Kreuz ist Das zerschlägt unsere Träume, unsere Illusionen. Das Kreuz ist es, was uns ja wieder auf den Teppich runterholt. Das Kreuz. Und ich bin so dankbar. Ich werde nie vergessen, dann kommt dieser Bruder in aller Liebe zu mir. Bruder Matthäus, Gott hat zu mir heute Nacht geredet. Gott hat mir ein Wort für dich gegeben. Aber ich traue mir das nicht zu sagen. Obwohl er viel älter war. Und ich war ein junger Pimpf, verstehst du? Erst von der Bibelschule gekommen und fang an, die Gemeinde in der Gemeinde zu dienen. Dann steht er vor mir und fangen die Tränen an zu laufen. Bruder Matthäus, ich muss dir etwas sagen. Habe ich gesagt, Otto, sag das, was bewegt dich, was hat der liebe Gott zu dir gesagt? Ich will es hören und dir traue ich zu, dass du die Stimme Gottes gehört hast. Weißt du, ich traue nicht allen Leuten, die Stimme Gottes hören. Weißt du, die hören lauter alle möglichen Geister und Gespenster und nicht die Stimme Gottes. Otto, ich traue dir, dass du die Stimme Gottes hörst. Was hat der Herr zu dir gesagt? Und dann weint der Mann und dann sagt der Bruder Matthäus, Gott hat zu mir gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, du tust viel zu viel. Das war alles. Wahrscheinlich hat er noch mehr gesagt. Nein, das war alles. Und ich wusste ganz genau, was der Herr gesagt hat. Trete kurz. Streiche bestimmte Versammlungen. Wir haben Bibelstunde gehabt. Wir haben Jugendstunde gehabt. Wir haben, was weiß ich, Kaffeestunde gehabt. Wir haben so vieles gehabt. Und da habe ich kurz getreten. Nur noch die Hauptversammlungen. Und da fing Gott mich an zu segnen, als ich kurz getreten habe. Und wir sollten aufhören, uns zerarbeiten in der Menge unserer Wege. Weißt du, wir tun zu viel. Da ein Hauskreis, dort eine Bibelstunde und dort eine Gemeinde und da eine Versammlung, da eine Zusatzversammlung, da eine Tankstation. Tritt kurz. Und jetzt ein Fernsehgottesdienst und dort eine Radio-Gottesdienst, hier ein Internet-Gottesdienst. Tritt kurz. Lieber eine Predigt und die richtig verarbeiten, verdauen und lieber umsetzen. Ich möchte lieber eine Bibelstelle richtig verstehen und nicht krampfhaft. Ja, ich verstehe die Bibelstelle, ich muss die Bibelstelle unbedingt verstehen. Du verstehst vieles nicht und ich verstehe auch vieles nicht. Aber hernach erfährst du. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich so viele Bibelstellen erst hernach erfahren darf und durfte. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Vielleicht würdest du stolz, wenn du etwas bekommst und sagst, ja, guck mal, lieber Gott, das ist jetzt, oh, Halleluja. Nein, komm runter. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Wie wirkt Gott? Ist mein Thema. Weißt du, wir würden vieles missbrauchen. Wir würden uns einbilden. Guck mal, ich habe den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Weißt du, Gott spricht zu dir, wenn der Heilige Geist nicht zu dir spricht. Glaub mir das. Das verstehst du nicht vielleicht und sagst, Bruder Matthäus, was erzählst du da? Weil Gott nicht redet. Auch das ist ein Reden Gottes. Für Gott sind unsere Motive sehr wichtig. Nicht nur unsere ganzen Aktionen, was wir für ihn machen. Gottes Plan mit uns ist die Verherrlichung des Herrn. Das ist Gottes Plan, dass wir Jesus groß machen. Jesus verherrlichen. Johannes 3, Vers 30, da heißt es, hier vom Johannes den Täufer. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Lob und Dank. Er muss zunehmen. Deshalb sind wir hier, dass wir ein bisschen mehr ein Gewicht zunehmen und zulegen. Nicht immer Diät, Diät, Diät. Nein, zunehmen. Was ist unser Motiv? Wir wollen Jesus vergrößern in uns. Und wir müssen mehr und mehr zurücktreten. Gottes Plan mit uns, Gottes Plan mit unserem Leben. Was will der Herr von uns? Wie wirkt Gott? Bei den meisten sind die Motive faul und fleischlich. Lass uns ganz ehrlich sein. Ich bin ganz ehrlich, auch mit mir. Weißt du, wir möchten so groß rauskommen. Nein, Gott hat mir auch hier, dass wir an diesem Platz sind. Gott hat gesagt, ihr braucht nicht viel. Was braucht der Mensch wirklich, um den Namen Gottes zu verherrlichen und Gott groß zu machen? Er braucht nicht viel. Er braucht nur einen Platz, wo er sich entfalten kann, wo er sich entwickeln kann. Eine Blume braucht nur einen Platz, wo sie wachsen kann, im Blumentopf. Ja? Wir brauchen nur einen Platz, wo wir wachsen können. Die meisten Menschen sind eingebildet von sich und werden hochnäsig und hochmütig und stolz. Ja, guck mal, wir. Ich habe gestern, und mir ist gestern so groß geworden, dieser Bruder Lukas, Dr. Lukas, dieser Arzt, der Apostel Paulus in seine Gefolgschaft mitgenommen hat, der in der Gemeinde war, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, für einen einzigen Menschen, das hat mich umgehauen, als ich das entdeckt habe, für einen einzigen Menschen, für diesen Theophilus, hat er den Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte noch dazu, obendrauf. für einen einzigen Menschen. Und er hat festgestellt, was du in einen einzigen Menschen investierst, in deinem Sohn, in deine Tochter, in deinen Mann, in deine Frau, in deinen Nachbar, was du in einen einzigen Menschen investierst, hast du in die Ewigkeit investiert. Wie wirkt Gott? Gott hat irgendjemanden an deine Seite gestellt und du solltest den und die wahrnehmen, den Gott an deine Seite gestellt hat und denen dienen in aller Liebe, in allem Bescheidenheit, für sie beten. Du hast irgendeinen Auftrag bekommen, für irgendjemanden da zu sein und ich fühle einfach, wir sind hier, weil Gott uns einen Auftrag gegeben hat für einen einzigen Menschen, einzigen Menschen. Vielleicht versteht er kein Deutsch. So steht zum Jeremia, schickt Gott und sagt, Gott, ich schicke dich zu einem Volk, das deine Sprache nicht kennt, deren Sprache du nicht kennst und so weiter, die dich nicht verstehen, aber ich sende zu diesem Volk, dass du ihnen die Wahrheit sagst. Gott gebraucht manchmal ganz mysteriös. Ich kann mir vorstellen, der Philippus, als der sich an den Wagen an diesem Finanzminister der Königin von Äthiopien sich hielt, als der sich an den Wagen hielt, der hat die Sprache wahrscheinlich nicht verstanden, diese äthiopische Sprache. Aber er fragte, verstehen Sie, was Sie lesen? Mit dem Übersetzer, was weiß ich alles. Das ist erstaunlich, wie Gott wirkt manchmal. Als ich in Indien landete, ihr werdet das nicht glauben, betrete den indischen Boden in Neu-Delhi, glaube ich. So betrete, und plötzlich, da merke ich, wie viele Sprachen das Land hat. Da muss ich predigen mit 3 Übersetzer. Nicht nur, dass ich in Englisch predige und dann der übersetzt dann in Hindu und was weiß ich, in irgendwelche andere Sprache. Aber mir ist dort eins groß geworden, zu den Leuten, die du ihre Sprache nicht kennst. Auch wenn du in Zungen betest, kennst du ihre Sprache noch lange nicht. So ist Gott. Gott gebraucht einfach auf ungewöhnliche Art und Weise. Und ich habe tolle Gottesdienste erlebt in Kalkutta, in Madras, in Bombay, in Cochin oder wo auch immer es ist. Ich habe viele Leute nicht verstanden. Die haben kein Englisch gekonnt und ich habe ihre Sprache nicht gekonnt. Aber durch 3 Übersetzer. Gott wirkt durch Übersetzer. Und wir sind auch Übersetzer der Gnade Gottes, der Liebe Gottes, der Wahrheit Gottes, der Barmherzigkeit Gottes. So, Gott will uns segnen. Wie wirkt Gott? Wie arbeitet Gott? Bevor Gott wirkt, prüft er unsere Motive. Ist das wirklich rein? Ist das wirklich göttlich? Ist das wirklich von der Ewigkeit her bestimmt, vom Geist bestimmt? Wer gibt das? Wer lässt es zu? Dient es zur Verherrlichung Gottes oder dient es nur zu unserer Profilierung? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch in meinem Leben auch so vieles getan, was nur zu meiner Profilierung diente. Dort helfen, dort dabei sein, dort die Sachen unterstützen. Ich denke nur eines, von Potsdam habe ich 400 Gasherde transportiert nach Rumänien. Habe ich gedacht, lieber Gott, das ist gutes Werk, was ich tue für die armen Rumänen. Aber ist das wirklich die Vision für mein Leben? Oder tonnenweise Kleider irgendwo in irgendein Land transportiert, in Russland oder Bulgarien. Weißt du, was ist unser Dienst? Wir müssen herausfinden, was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Und wenn du das weißt, was der Wille Gottes für dein persönliches Leben ist, dann beginnt das große Werk des Herrn. Und ich habe eines festgestellt, spezialisiere dich auf Kleinigkeiten, auf Details, auf Einzelheiten, auf das, was Gott einem zeigt, was einem groß gemacht wird, was Gott verherrlicht und nicht alles nur mitnehmen und mitmachen. Weißt du, wir müssen lernen, uns einzusetzen für Dinge, die Gott uns zeigt. Und Gott hat uns gezeigt, das ist der Platz hier. Das ist unser Revier, das ist unser Basislager, das ist unser Depot. Das ist ja, von hier aus fangen wir an zu wirken. Gott arbeitet weiter im Willen Gottes. Das selbst habe ich der Witwe geboten, das selbst habe ich den Raben geboten, sagt Gott in seinem Wort. Heute sage ich etwas Unerhörtes, vielleicht wirst du es nicht verstehen und nicht begreifen. Gott tut Wunder in unserem Leben erst, wenn er die Gesetze, seine Gesetze bricht. Gott will seine Gesetze in unserem Leben brechen. Weißt du, gottlos, du sagst gottlos und gesetzlos, das sind furchtbare Menschen, aber Gott selber bricht die Gesetze in unserem Leben. Ihr habt die Gnade nicht verdient und trotzdem ist er mir gnädig. Ihr habt Vergebung nicht verdient und trotzdem vergibt er meine Sünden. Ihr habt die Heilung nicht verdient, trotzdem heilt er mich. Ihr habt seine Hilfe nicht verdient und trotzdem hilft mir. Das ist Gesetzlosigkeit Gottes. Gott bricht seine Gesetze, er sieht unser Elend, wir tun ihm so leid, unsere Verlorenheit, er weint über uns und so weiter. Er sieht uns und er erbarmt sich unserer. Der Arme tut mir so leid, dieser Matutisiert, der plagt sich da ab und quält sich ab und strampelt sich ab. Also Gnade ist nichts anderes, als dass Gott sein Gesetz bricht. Eigentlich haben wir alle Strafe verdient, alle die Hölle verdient, alle das, was weiß ich, die Verdammnis verdient, und trotzdem bringt Gott tausende von Gesetzen, um uns Menschen zu helfen. Verstehst du das? Verstehst du das? Begreifst du das, wie Gott ist? Er segnet uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Ich habe es nicht verdient. Ich habe Gottes Segen nicht verdient, in keiner Art und Weise. Ich bin nichts Besonderes. Ich bin ein Sünder, ein schwacher Mensch, ein gebrechlicher Mensch. Jesus hat tausende von Gesetzen gebrochen. Am Sabbat hat er Kranke geheilt. Hungrig hat er Brot vermehrt. Er war ein Gesetzesbrecher. Aus Wasser hat er Wein verwandelt. Normalerweise, die Traube soll wachsen, die Traube wird gepresst, die Traube wird, das Gepresste muss gären und so weiter. Aber er hat das in 5 Minuten alles erledigt. Gesetzesbrecher. Gott bricht Gesetze. Er hilft uns, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir es nicht wert sind. Er bricht seine Gesetze. Er hilft uns trotzdem. Wie arbeitet Gott? Wann arbeitet Gott? Was er jetzt bei uns tut, das ist im Widerspruch zu seinem Gesetz. Weißt du, wir hätten die Verdammnis verdient. Wir hätten die Hölle verdient. Deutschland hätte Deutschland 2 Weltkriege angezettelt. Furchtbar sind die Deutschen. In aller Liebe. Ich mag die Deutschen. Ich bin auch ein Deutscher jetzt geworden inzwischen. Aber die Deutschen sind Verbrecher. Und Gott segnet trotzdem diese Verbrechernation. Deutschland ist aus den Trümmern aufgestanden wie keine andere Nation. Deutschland hat die Fähigkeit, aus Schutt und Asche aufzustehen und Wirtschaftswunder zu erleben. Das hat Deutschland erlebt. Und verdient haben sie überhaupt nicht. Aber Gnade ist es. Schaut, das ist Gnade. Wir haben nur Zorn verdient. Aber er liebt uns. Das ist Gott. Wir waren so gehässig, so gemein zu anderen Menschen. Aber er verzeiht uns und gibt Gnade sogar, dass die Flüchtlinge zu uns kommen können und ein Zuhause finden bei uns. Verstehst du? Ihr könnt alle kommen. In aller Liebe. Verstehst? Aber das ist Deutschland. Wenn Gott uns jetzt liebt, noch gut zu uns ist und so weiter, da hat Gott seine Grundsätze gebrochen. Eigentlich sollte Deutschland ausradiert, ausgelöscht sein, gar nicht mehr existieren. Das ist geplant gewesen. Aber Gott sagt, nein, die Deutschen, die haben die Bibel übersetzt, die Deutschen haben die Reformation ausgelöst, die Deutschen haben das und das getan und so weiter. Gott bricht Gesetze. Auch mit uns. Denk nicht, dass Gott uns segnet, nur weil wir brav sind, weil wir fromm sind, weil wir in der Kirche sind, weil wir getauft sind, weil wir die Bibel lesen. Nein, Gott segnet uns aus seiner unendlichen Liebe. Er bricht die Gesetze. Er bricht die Gesetze. Wenn der Arzt sagt, du brauchst 6 Wochen, bis dein Bein wieder verheilt, der Bruch, aber Gott kann es innerhalb von 1 Minute machen, er bricht die Gesetze der Medizin. Jesus bricht die Gesetze, die Naturgesetze. Er demonstriert, was ist größer, was ist stärker, was ist wuchtiger, was ist gewaltiger. Dir sind deine Sünden vergeben, oder steh auf und nimm dein Bett und renn nach Hause. Was ist größer? Und ich sag dir, die Sündenvergebung ist größer als das. Was ist leichter? Nimm dein Bett, geh nach Hause, oder dir sind deine Sünden vergeben. Matthäus 9, Vers 5. Wenn Gott einen heilt, bricht er immer ein Gesetz, Naturgesetz. Und ich erwarte ein Wunder auch heute Abend, dass Gott in deinem Leben, in unserem Leben ein Wunder vollbringt, dass er ein Gesetz bricht. Herr, ich bin nicht wert, aber du bist es, der sich unser erbarmt. Du bist, der uns gnädig ist. Wie wirkt Gott? Das ist mein Thema heute. Er wird seinen Engeln befehlen. Die Engel wollen uns gar nicht dienen. Meine Lieben, Gott hat die Engel etwa befohlen, ihr Engel, ihr müsst denen dienen. Die Engel wollen uns Menschen nicht dienen. Die sind trotzig, die sind widerspenstig, die sind rebellisch. Die sagen, nein, mit diesen Ganoven, mit diesen Gaunern, mit diesen Verbrechern wollen wir nichts zu tun haben. Aber er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich lagern, dass sie dich behüten, dass sie dich bewahren, dass sie mit dir sind, dass sie dich beschützen. Das ist Gott. Er wird seinen Engeln befehlen, Engel, du musst dem Matutis helfen, du musst der Schwester, dem Bruder helfen da. Aber ich will nicht, aber Herr, ich tue das, was du gesagt hast. Die Engel müssen ihre Meinung ändern. Und nicht nur, dass du deine Meinung ändern musst, sondern auch die Engel Gottes müssen ihre Meinung ändern. Und Gott will, dass die Meinung geändert wird, ihr Lieben. Und wir sollen Mut haben und kühn sein, Gott darum bitten, Herr, ändere deine Meinung. Ich denke nur an Lot und an Abraham. Abraham weiß ganz genau, dass die Engel da kommen. Die Engel gehen nach Sodom, die wollen Sodom vernichten, zogen Blattwalzen, Sodom in Schutt und Asche versenken. Aber plötzlich erinnert sich Abraham, du, dort wohnt mein Neffe. Und Gott will nicht nur deine Kinder retten, deine Verwandten retten, er will auch deine Neffen und Nichten retten. Dort ist mein Neffe. Und dann betete, lieber Gott, willst du Sodom zerstören, wenn 50 Gerechte in dieser Stadt sind? Nein. Und du kennst ja diese ganze Diskussion, was dort passierte. Und der Juden schachern. Schachern ist es jüdisch. Und er schachert und sagt, lieber Gott, wenn 40 dort sind. Nein, ich werde die Stadt auch nicht vernichten, wenn 40 sind und 30 sind und 20 sind. Und dann sagt er, Abraham, oh Gott, ich habe mich ja übernommen. Aber wenn es 10 sind, und da waren es nicht einmal 10, da war Lot und seine Familie, das war alles. Aber die Engel konnten nichts machen, bis Lot in Sicherheit gebracht war. Auch wieder eine Ausnahme. Und ich sag dir, in deiner Familie passieren Ausnahmen. Mit Rettung, mit Heilung, mit Befreiung, mit Segnung. Wenn du erlöst bist, und das ist ein Geheimnis, wenn du erlöst bist, wirst du und dein ganzes Haus gesegnet. Und weißt du, wie viel zu deinem Haus gehören? Mindestens 276 Seelen. Rechne aus. Oma, Opa, Onkel, Tante, Nichte, Neffe. All diese ganzen Verwandtschaftsbeziehungen. Ich sage nicht so viel. Und weißt du, selbst wenn du das Letzte, meistens errettet Gott das Nesthäkchen. Das letzte Kind. Verstehst du? Das Kind hat überhaupt, das Kind, das keine Wert, keinen Wert und keine Gültigkeit hat, errettet dieses Nesthäkchen. Das letzte Kind, das siebte, das achte, das zehnte, das zwölfte. Oder was weiß ich, das dritte vielleicht auch. Er rettet das letzte, das Nesthäkchen. Er errettet die oder den, der am unwürdigsten ist, damit der Erstgeborene errettet wird. Dein Erstgeborene, das ist so ein sturer Bock. Dein erstgeborener Bruder, erstgeborene Schwester. Und Gott will den Erstgeborenen haben. Und deshalb errettet das Nesthäkchen, damit das Nesthäkchen, ja, aus ihrem Nest rauskommt und sagt, danke Jesus, du hast mich errettet. Aber mein ältester Bruder, meine älteste Schwester, die muss auch noch errettet werden. Und plötzlich arbeitet, nach Jahren, Jahrzehnten arbeitet Gott an deine Familie. Und du wunderst dich. Plötzlich rufen dich an. Plötzlich sagen sie, dass sie in Not sind, dass sie in Schwierigkeiten sind. Und Gott arbeitet immer durch die Nöte. Nicht durch die Erfolge, durch die Nöte. Krankheit, Armut, Schwachheit, Gebrechlichkeit, Krebs, Tumore und was sonst noch alles so gibt an negativen Dingen. Gott arbeitet durch das Negative, damit er dich zum Segen macht. Und Gott will eines von deinem Leben, fang an, Almosen zu geben. Was das auch immer heißt, Almosen, nicht nur Zehnten und Opfer, das ist berechnend. Almosen zu geben. Deine linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Gib irgendeinem Armen irgendetwas, selbst wenn er das versauft und verkifft oder sonst was, verstehst du? Gib, hilf. Und ich sag dir, das löst eine Lawine aus. Das löst eine Lawine aus. Und guck mal, Cornelius in der Bibel, dieser Hauptmann, der gab den Armen und plötzlich kommt ein Engel zu ihm. Der Engel wollte zu ihm gar nicht kommen. Der hat nichts drauf gehabt bei dem. Der ist ein Römer, ein Heide, ein Besatzer, der das Heilige Land besetzt und tyrannisiert und was weiß ich alles, ein Soldat. Aber zu dem kommt der Engel Gottes, weil er Almosen gegeben hat. Nicht nur den Zehnten, Almosen. Mir ist so groß geworden, fang an, Almosen zu geben. Was das immer heißt, jemand, den du weißt, in der Nachbarschaft, mir ist so groß geworden, so ein paar Gedanken, die ich diese Tage habe. Ich habe auch selber angefangen, Almosen zu geben. Schlägt ein paar Euros in den Umschlag und steckt irgendjemand in den Briefkasten. Muss gar nicht weit laufen. Verstehst du, wenn irgendjemand von du weißt, diesen armen Hartz-IV-Rentnerin oder Rentner, verstehst du, die sind in Not. Ich werde nie vergessen, als wir im Flüchtlingslager waren in Wolfratshausen, das war bei München irgendwo, und es war Weihnachten, wir waren mit zehn Personen, wir waren Flüchtlinge, wir waren Auswanderer, Umsiedler oder Aussiedler oder wie man die Leute auch nannte. So, wir waren in Wolfratshausen im Lager und irgendwie plötzlich klingelt es an unserer Tür und das sind zwei Pakete mit Süßigkeiten und was weiß ich für unsere Familie. Wir haben noch nie Weihnachten in dieser Form erlebt und irgendjemand hat an unserer Tür zwei Pakete hingestellt, geklingelt und weggelaufen. Wir wollten nur Danke sagen, was ist los und fragen, was passiert. Aber wir werden es nie vergessen, was uns geschehen ist dort in diesem Flüchtlingslager Wolfratshausen. Und wir haben gesagt, gibt es noch Leute, die einem was geben, was einem schenken, was zur Verfügung? Und wir waren so überrascht. Und das war unser erstes Weihnachten in Deutschland. Im September kamen wir nach Deutschland und endlich Marienfelde, Friedland und was weiß ich, wo wir überall landeten, bis wir dorthin kommen, Hammelsburg. Ja, und dort erlebten wir zum ersten Mal Weihnachten. Irgendjemand hat es nicht bei anderen Leuten, sondern bei uns. Und da rennt, und wir haben noch gesehen, wie die Leute um die Ecke rannten. Und wir waren so erstaunt. Wir haben geweint. Jemand hat zwei Pakete zur Verfügung gestellt, vor die Tür gestellt und dann geklingelt und dann abgehauen. Das sind Almosen. Weißt du, nicht, dass du einfach was schenkst, sondern irgendjemand hat sich was gedacht. Und wir haben zuerst mal, wir waren keine Christen. Wir waren gar nicht gläubig, wir waren gar nicht religiös. Wir kamen aus der Sowjetunion, verstehst du? Als Atheisten. Und irgendwie jemand war das, vielleicht Christen. Wir müssen nicht immer denken, es muss sofort offensichtlich sein. Danke, Jesus. Nein, wir wussten gar nicht, wem wir danken sollen. Wir haben uns so gefreut. Und das ist, wie Gott wirkt. Und das ist, wie Gott vorgearbeitet hat in unserem Leben. Ich will uns nur erzählen, das ist so vieles, was ich erzählen könnte und sollte. Gott gibt seinen Engeln einen Befehl. Später, als wir Christen wurden, haben wir genau das Gleiche weitergemacht. Anderen Leuten, anderen Flüchtlingen, anderen Leuten, die in Schwierigkeiten haben. Zigeunern haben wir sogar geholfen. Ich habe sogar 3 Jahre lang Zigeuner-Gottesdienste gehalten, hier in Wedding. Wir Zigeuner, Roma und Sinti, ich kenne sie perfekt. Ich weiß, wer Sinti ist, ich weiß, wer Roma ist. Ja, und da, ich werde nie vergessen, da bete ich für so eine Zigeunerin und frage, was ist dein Problem? Ja, ich habe Kleptomanie. Weißt du, was das ist? Alles mitgehen lassen. Kleptomanie. Und ich bete für diese Zigeunerin. Oh Herr, befreie sie von der Kleptomanie, was es auch immer ist. Amen. Und ich mache meine Augen auf, sagt die Frau, Entschuldigung, Pastor, ich habe dich bestohlen. Beim Beten. Sie hat meinen schönen Kugelschreiber mir aus der Tasche rausgezogen. Ja, aber das erlebst du. Aber ich gebe nicht auf, für Zigeuner zu beten, für Penner zu beten, für arme Leute zu beten, für Sünder zu beten, für Gefangene zu beten. Gott arbeitet ganz anders, als wir denken. Gott schickt uns keine heilige, perfekte, Gott schickt uns unperfekte Leute, unvollkommene Menschen. Stell dir mal vor, du musst Menschen dienen und du weißt, der ist ein Mörder, der ist ein Verbrecher, der kommt aus dem Gefängnis und du darfst keine negative Gefühle haben. Weißt du, das ist, wie Jesus diente. Er diente den Armen, den Gefangenen, den Schwachen, den ja, Menschen, die unter allen Kanonen waren. Wie arbeitet Gott? Gott schickt uns keine heiligen, perfekten Menschen. Die hat er genug im Himmel. Aber hier unten auf der Erde schickt uns Menschen, die unvollendet sind, unvollkommen sind, ungehorsam sind, rebellisch sind. Er hat seinen Engeln befohlen. Und die Engel müssen sogar an uns was lernen. Nimmt er sie an, dient er, arbeitet er für Gott, für Gottes Sache, für Gottes Werk. Wie verhält er sich? Wie reagiert er? Auf unsere Reaktion kommt so viel an, ihr Lieben, so viel an. Machen wir auch eine Ausnahme? Verhalten wir uns auch anders? Wenn Gott mich heilt, Das ist eine Ausnahmehandlung. Wenn Gott mich segnet, ist es eine Ausnahmehandlung. Und genau das Gleiche will auch er, dass wir eine Ausnahme machen, den anderen gegenüber. Gott macht immer ständig Ausnahmen, um Davids Willen, um Moses Willen, um Abrahams Willen und so weiter. Er hebt die Naturgesetze auf, um Jesu Willen. Alles, was ihr in meinem Namen bittet, das wird euch gegeben werden. Alle Ausnahmen in der Bibel, das ist eine ganze Menge, eine ganze Fülle. Er teilt das Meer, eine Ausnahme. Wie arbeitet Gott? Wie wirkt Gott? Erwarte, dass Gott auch für dein Leben eine Ausnahme macht. Du verdient hast es nicht. Du brauchst gar nicht rechnen, dass du würdig bist. Deiner. Bitte Gott, Herr, ich brauche eine Ausnahme. Eine Ausnahme für mein Leben. Eine Ausnahme, dass du wie bei Josua die Sonne anhältst. Eine Ausnahme wie beim Daniel, dass die Löwen mich nicht auffressen. Eine Ausnahme brauche ich, lieber Gott, wie bei diesen drei Jungs in der Bibel, dass das Feuer mich nicht verbrennt. Ich brauche eine Ausnahme. Erwarte, das, was du woanders machen konntest, was du geschafft hast, Ausnahmen für andere Leute, das kannst du auch bei mir. Herr, mach bei mir eine Ausnahme, wie bei der Sarah. 100 Jahre alt ist die Frau schon und hat noch keine Kinder und dann kriegst du plötzlich mit fast 100-jährig ein Baby. Du musst dir vorstellen, Wahnsinn. Du brauchst eine Ausnahme. Oder die Jungfrau wird schwanger von nichts und nichts und gar nichts. Gottes Handeln mit uns Menschen ist immer eine Ausnahme. Wie wirkt Gott? Das ist mein Anliegen, mein Thema heute. Weißt du, eine Ausnahme, wenn ein Toter aufersteht, das ist nicht normal. Alles, was nicht normal ist, das ist eine Ausnahme. Und Gott will Ausnahmen in unserem Leben vollbringen. Oder ich bin Gott ungehorsam, renne Gott weg aus der Schule. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber ich bin auch manchmal so wie dieser Onkel Jona oder Bruder Jona, der Gott aus der Schule läuft, in die falsche Richtung geht. Der fährt nach Tarsis statt nach Ninive, nach Irak irgendwo, der mag mit den Leuten nichts zu tun haben. Und der Herr verschaffte eine Ausnahme, einen Fisch, der ihn verschluckt und ihn ans Land bringt. Woher weiß der Fisch, wo er hin soll, nach Jaffa? Gott weiß die Wege, wie er uns wieder zurückbringen kann. Gnade ist eine Ausnahme. Gnade ist eine Ausnahme, wie Gott wirkt. Du musst Gott einfach erlauben, Ausnahmen in deinem Leben zu machen. Das Wirken Gottes ist so einfach. Herr, eine Ausnahme in deiner Familie, dass Gott mit dir eine Ausnahme macht. Ja, eigentlich hast du nichts verdient. Deine Genen sind verdorben. Du bist infiziert, du bist falsch erzogen, du bist falsch entwickelt. Aber Gott macht mit mir eine Ausnahme. Erwarte, dass Gott eine Ausnahme macht. Genau das Gegenteil von dem, was die ganze Sippe ist. Gott arbeitet mit Ausnahmen, mit Gegensätzen, dass er Dinge in Bewegung bringt, die gar nicht in Bewegung gebracht werden könnten. Erwarte, dass Gott erlaubt, dass Naturgesetze durchbrochen werden. Es geht nicht anders. Der A sagt unheilbar, unmöglich. Aber bei dem Herrn ist nichts unmöglich. Halleluja. Er vertraue ihm. Herr, mach du in meinem Leben eine Ausnahme. Bring mich in einen Ausnahmezustand. Weißt du, was das bedeutet? Gott handelt und du bist gar nicht würdig, gar nicht wert. Zachäus, komm runter. Plötzlich bist du im Sturm, in Gefahr, in der Katastrophe und plötzlich vor dir steht der Heiland, denkst du, ein Gespenst steht neben vor dir. Verstehst Gott nicht. So, wenn Jesus auf dem Wasser kommt, dann sagt er, ich werde eines Tages auf Wolken wiederkommen. Da kann beides, auf Wolken und auf Wasser gehen. Gott durchbricht Gesetze, Naturgesetze, welches sie auch immer sind, jüdische Gesetze, Naturgesetze, soziale Gesetze. Gott kommt zu den Armen, Gott kommt zu den Reichen. Paulus schreibt im Römerbrief von Grüße, die im Kaisershaus, so wie in das Kaisershaus, im Haus vom Kaiser Claudius, da waren Christen plötzlich im Haus. Wie kommen die rein? Verstehst du? Unmöglich. Aber durch die Sklaven, durch das Putzpersonal, durch die ganzen Leute, Bedienung und wie auch immer, plötzlich sind im Kaisershaus auch Gläubige. Die Kaiserin ist an Jesus gläubig. Es geschehen Wunder, wo du gar nicht glaubst, dass Wunder geschehen könnten. Unmöglich, unfassbar. Jesus macht immer wieder eine Ausnahme. Er kommt durch verschlossene Türen zu den Menschen. Aus Angst vor den Juden zittern. Und plötzlich steht der Heiland da. Du hast voller Angst, was auch immer passiert. Plötzlich steht der Herr. Durch verschlossene Türen kommt der Herr. Eine Ausnahme. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast. Ich könnte Geschichten beschreiben. Plötzlich der liebe Gott eine Ausnahme macht. Er kommt plötzlich zu mir, zu dir, spricht mit dir. Und du bist selbst, wenn du genau hinguckst auf dein Leben, du bist selbst eine Ausnahme. Bitte Gott um Ausnahme. Herr, mach eine Ausnahme mit meinem persönlichen Leben. Ich denke nur noch ganz schnell an die Geschichte von der heidnischen Frau in der Bibel, die für ihre Tochter betet, ringt. Und der Herr sagt, nein, ich bin nur gesandt zu dem Hause Israel, aber ich mit euch Heiden will ich nichts zu tun haben. Ja, auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Verstehst du, diese Frau ist so demütig und sagt, auch die Hündlein, Herr, mach eine Ausnahme mit mir. Mach, bet für meine Tochter, hilf meiner Tochter, mach eine Ausnahme. Und plötzlich sagt Frau, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Gott macht eine Ausnahme, wenn du einen Glauben hast, was nicht in Israel mehr gibt, was nicht mehr in Deutschland gibt, was nicht mehr in der Pfingstgemeinde gibt, was nicht bei den Charismatikern gibt. Eine Ausnahme, solchen Glauben habe ich nicht gefunden, ohne den ganzen Frommen. Weißt du, und ich sage euch eine große Wahrheit, ihr mögt vielleicht erschrecken, manche Heiden glauben besser, manche Gottlosen glauben besser, als die vollgepfropften Pfingstler und Charismatiker. Die sagen, ja, wenn es einen Gott gibt, soll er mir helfen. Und er hilft. Das ist erstaunlich. Aber wie er da in der Bibel steht, ist es wirklich Gottes Wort? Ist es wirklich wahr? Und ich bin erstaunt. Die Neubekehrten, die sind gläubiger wie die alten Hasen, die schon Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte, schon rennen und Jesus nachfolgen. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Im Heiligen Land. Da, wo die so bigottisch sind, so gläubig sind. Die Frau sagt, auch die Hündlein leben von dem Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Und Jesus ist erstaunt. Jesus ist erstaunt. Darum, wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan, heißt es in der Bibel. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn er ums Brot bittet oder eine Schlange, wenn er um Fisch bittet? So schlecht wie ihr auch seid. Hör mal, so schlecht wie ihr auch seid. Hört es, Juden, Christen, so Moslems, Buddhisten, Hindus, so schlecht wie ihr auch seid. Ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und das gebt ihr ihnen. Ihr wisst es, so schlecht wie ihr auch seid. Und wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Und Dr. Lukas fügt noch dazu, Jesus stellt ein Kind in der Mitte dort und er sagt hier, ein Freund kommt in der Nacht und bittet seinen Freund um Hilfe, um Beistand. Und der sagt, ich habe Besuch bekommen heute Nacht und ich habe nichts im Haus, kannst du mir was geben? Und stellt euch vor, der Freund im Haus würde rufen, lasst mich in Ruhe. Nein, die Tür ist zugeschlossen, meine Kinder liegen im Bett, ich kann nicht aufstehen oder ich will nicht aufstehen. Könnten, tue ich das, aber will nicht aufstehen, um dir was zu geben. Ich sage euch, wenn er nicht aus Freundschaft aufsteht und es ihm nicht gibt, so wird er doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Und wie viel mehr Gott im Himmel. Halleluja. Wie viel mehr Gott im Himmel? Es gibt Ausnahme. Er wird aufstehen und er wird tun und er wird geben und er wird handeln. Aber Gott macht Ausnahmen. Halleluja. Wenn du betest, wenn du suchst, wenn du bei dem Herrn anklopfst, und wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Wie viel mehr wird Gott Naturgesetze durchbrechen? Und ich bin überzeugt, Gott muss auch in unserem Alltag, in unserem persönlichen Leben Naturgesetze durchbrechen. Ich habe diese Tage erlebt bei meiner Frau, die konnte nicht mehr laufen, die konnte nichts mehr. Und dann habe ich einfach gebetet, dem Teufel widerstanden und widersprochen, im Namen Jesu und jetzt geh! Und plötzlich fing sie an zu gehen, als wenn es nichts gewesen ist. Und heute Heute Abend kam die Pflegerin und ich sagte, was ist mit ihrer Frau passiert? Die läuft wieder. Ja, Gott durchbricht Naturgesetze. Und wir müssen Mut haben zu bitten, zu befehlen, zu vertrauen, dass er das macht. Wir können das nicht. Da kannst du Tabletten geben, da kannst du zum Arzt rennen, da kannst du machen, was du willst. Das funktioniert nicht. Aber bei Gott ist alles möglich. Das habe ich selber erlebt, was ich hier spreche. Ich erzähle euch keine Märchen. Ich erzähle euch keine frommen Geschichten. Ich erzähle das, was ich persönlich durchlebe. Es geht. Gott durchbricht Naturgesetze. Was menschlich unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott macht eine Ausnahme. Meine Frau ist hellwach. Zuerst hat sie die ganze Zeit geschlafen. Ich dachte, was habe ich falsch gemacht? Was haben wir falsch gemacht überhaupt? Selbst der Arzt hatte keine Lösung. Aber das Gebet ist etwas, was die Ausnahme macht. Das habe ich diese Tage selber persönlich erlebt. Gebet macht eine Ausnahme. Bittet, so wird euch gegeben. Von Natur aus haben wir es nicht verdient. Von Natur aus, der Arzt kann nicht regeln, die Pfleger können nicht regeln, aber Gott kann regeln. Gott hat es in der Hand. Gott macht eine Ausnahme. Das habe ich gesehen, es funktioniert. Es funktioniert. Plötzlich ja, werden Naturgesetze durchbrochen. Und überall in der Bibel kannst du hingucken, wo du willst. Gott macht die Ausnahme. David, das achte Kind, der kommt's. Der ist es, der dazu bestimmt und berufen ist. Du hast keine Vorstellung, was Gnade ist. Wahrscheinlich nicht. Und ich muss auch sagen, ich predige schon so viel von Gnade, Güte und Barmherzigkeit des Herrn. Das ist alles Ausnahme. Und ich muss jetzt erst nach und nach Stück für Stück miterleben, was Ausnahmen sind. Dass Gott die Sache rausnimmt, aus dem System, aus der ganzen Vorstellung, aus dem ganzen Gefüge. Plötzlich ist was anderes. Nicht mehr die Regeln, nicht mehr der Anstand, nicht mehr die Norm. Nicht mehr das, was gegeben ist. Gott wirkt heute. Gott ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit, Jesus Christus. Gott wirkt heute. Und jetzt ist die angenehme Zeit. Heute ist die Ausnahmezeit. Halleluja. Lob und Dank. Lass uns aufstehen. Lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Gott hat eine gute Zeit für dich und mich und auch hier an diesem Platz vorbereitet. Und wir werden hier Segenstunden erleben. Ausnahmestunden. Halleluja. Lieber Heiland, ich bete für alle Menschen, die hier im Gottesdienst sind und die Predigt gehört haben und noch hören werden. Herr, und sie brauchen jetzt eine Ausnahme. Und du wirst eine Ausnahmezeit geben, deinem Volk und deinen Kindern, Herr Jesus, dass du sie verbirgst, dass du sie durchträgst, dass du sie durchführst, dass du sie segnest, Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen. Herr, berühre meine Leute, meine Freunde, meine Nachbarn, meine Geschwister, meine Familie, Herr Jesus, wer auch immer ist. Herr, mach du mit uns allen eine Ausnahme. Wir haben es nicht verdient, wir sind nicht würdig, aber du schenkst uns Gnade. Und Gnade ist eine Ausnahmezeit. Können wir Amen sagen? Amen. Preis Gott. Wir singen.